So, in der Pause ist noch mal, bin ich nochmal gefragt worden, geht denn das wirklich so, dass man sagt, das Böse oder das Übel, das müsse nicht vorkommen, ist nicht zum Beispiel selbst in der Abendmahlsgeschichte ja nochmal die Rede davon, dass es da heißt, das muss ja alles so kommen, damit die Schrift erfüllt wird, nicht? Dass das hingehört. Das ist ja auch ein Gedanke, der öfter auftaucht, und ich meine, hier liegt dieselbe Verwechslung vor, wie wir sie besprochen hatten bei dem Weil mit der Liebe. Ihr wird vergeben, weil sie liebt. Das heißt nicht, war nicht der Seinsgrund, sondern der Erkenntnisgrund. Also an der Liebe erkennt man, wie viel ihr vergeben worden ist. Und so hier auch, also dieses damit, was dort steht, müsste korrekter, meine ich, mit so das wiedergegeben werden. Also tatsächlich ist das, was geschieht, schon gewusst und gesagt, aber nochmal, es wird nicht getan, weil es gewusst ist, sondern es wird gewusst, weil es getan wird. Deswegen bin ich hinsichtlich der Logik, zum Beispiel der Meinung im Streit mit den analytischen Philosophen, dass sie fälschlich ein Muss einführen. Berühmte Beispiel, Gott weiß, wie morgen die Schlacht bei Salamis läuft und weiß, wer dort heldenhaft den anderen rettet oder nicht. Und dann ziehen die Kollegen den Schluss daraus und sagen, weil das ja dort gewusst wird, muss es dann auch so kommen. Wo ich sage, das Wort muss ist falsch. Richtig müsste der Satz heißen, weil das gewusst wird, kommt es so. Das muss ist falsch eingeführt. Gemeint ist, dass es natürlich kommt. Aber nicht, es kommt, es muss, sondern es kommt faktisch. Und das verbindet sich mit dem Satz, dass ich es nicht tue, weil Gott es weiß, sondern Gott weiß es, weil ich es tue. Und das ist der entscheidende Punkt, dass ich das also herausnehmen muss. Ich darf also kein Müssen dort einführen, sondern was geschieht, ist das Faktum, genau wie die Vergangenheit unabänderlich ist, aber nichts Gemusstes. Sie ist eben, wie sie ist, und sie ist nicht zu ändern. Ist also das reine Faktum. Und das Faktum kann sich eben zum Wissen auf zwei Weisen verhalten. Ich kann sagen, es ist so, weil es gewusst wird, und das weise ich ab. Ich kann sagen, es wird gewusst, weil es geschieht und weil es ein Allwissender ist, der das von dort her weiß. Ich muss also gucken, wie ich sowas wörtlich nehme. Ich meine, das müsste man ja noch deutlicher bei dem anderen Text machen, wo er dann sagt, es wäre besser, er wäre nicht geboren worden. Das fällt ja auch in dem Zusammenhang. Und wo ich sage, das kann unmöglich wörtlich gemeint sein. Was ist das für eine Trinität, wo der Vater sagt, den Judas soll es geben und der Sohn sagt, nee, besser nicht. Das kann ja einfach nicht sein. Das heißt, der Satz kann nur umgangssprachlich heißen, ich möchte nicht in deine Haut stecken, was musst du noch durchmachen bis zur Befreiung, bis zur Erlösung. Und dann komme ich ja immer dann darauf zu sprechen, auf diese erste Säule und das Kapitel da oben in der Höhe in Vézelay, in Sainte-Madeleine, wo dort auf diesem zweiten Kapitel oben der Judas sich aufhängt, so ein Strick um den Hals und die Zunge hängt so fast bis zum Ellenbogen, das ist ja so noch diese etwas so unbeholfene romanische Plastik. Und daneben steht dann ein Hirt und hat jetzt diesen nackten Toten auf der Schulter, wie der Hirt das Lamm, das er zurückträgt, und hat eben die 99 andere in der Hut seines Vaters gelassen, um das eine Lamm zu holen, das sich verlaufen hat. Schafft, dass man das also hier hineinnimmt und dass man dann sagt, in diesem Sinn, was du da durchmachen musst, an Reue, an unsaubere Leute, wir würden von Verzweiflung reden, nicht? Die dort hingehört, diese Ausweglosigkeit, die dort besteht, bis du dann doch also befreit oder gerettet wirst. So muss ich das lesen und nicht im wörtlichen Sinn, den sollte es gar nicht geben. Was ja schon deswegen nicht geht, weil es ja eben schon gesehen ist und er da ist oder so. Also auch das, meine ich, dürfte man nicht unter diese Notwendigkeiten einordnen. Die Spannungen sind da, und zwar auch im Willen selber. Und da argumentiert sie jetzt gut, alttestamentlich, biblisch, jüdisch, zu sagen, gelöst wird das Problem, der Wille wird erlöst, indem er handelt. Also anstatt immer in diesem Zwiespalt mit dem Wollen zu bleiben und immer gegen andere Wollensdinge anzugehen, ich sammle mich in die Tat und dann erreiche ich in der Tat eine Einheit mit mir. So wie die beiden da, wenn sie dasselbe wollen, ihre Einheit finden, so findet hier der Wille seine Einheit, indem er handelt. Das ist das, was dorthin gehört. Und dann kommt sie ja vor allen Dingen auf den Philosophen des Willens zu sprechen, der in der Tradition auch hier, also dieses Hauses oder bei den Jesuiten, eigentlich immer etwas zu kurz kam, nämlich den Duns Scotus. Der denkt ja vom Willen und von der Freiheit her. Gegen Punkte Duns Scotus, der ist uns schon begegnet, dass Thomas sagt, die Inkarnation findet statt als Antwort auf den Sündenfall, während Duns Scotus sagt, nein, die Schöpfung findet statt, damit Inkarnation stattfinden soll, kann. Gewollt ist von Anfang an die Inkarnation als die Hochzeit von Himmel und Erde. Und die wird vollzogen in der Menschwerdung, die ja für die Ostkirche auch das größere Fest ist, während die Westkirche es mit dem Kreuz hat. Und dann nochmal mit dem Unterschied, dass die westkatholische Kirche stärker mit Ostern und die reformierte Christenheit stärker mit dem Karfreitag zu tun hat, mit dem Kreuz. Das dort nochmal hingehört, aber bei beiden ist das also eher so der Höhepunkt, während in der Ostkirche es eigentlich die Menschwerdung ist, der entscheidende Punkt, die Annahme nämlich der Menschheit in die Gottheit hinein. Und das ist dann die Vergöttlichung und die eigentliche Erlösung, die zustande kommt. Und Duns Scotus sagt jetzt eben auch, diese Inkarnation, die ist gewollt von Anfang an und Gott geht von seinem Plan nicht ab, angesichts der Tatsache, dass er weiß, dass es eine Bluthochzeit wird. Dass es eben nicht eine heile und schöne Hochzeit und ein Fest ist, sondern eben in dieser anderen Form geschieht. Und von dort her hat Scotus auch ein positives Verhältnis zur Kontingenz, was ja wörtlich sowieso heißt, Kontingent heißt eigentlich, es berührt. Es berührt zusammen. Kon ist mit und Tangere heißt berühren. Also dieses Aufeinandertreffen, Zusammentreffen, Zutreffen, könnte man sagen, oder Zufallen, Zufälligkeit, das ist das, was erstmal gemeint ist. Auch da hat sich ja der Begriff etwas verschoben. Man versteht unter Kontingenz eher, dass da was gefährdet ist oder wegfällt. Gemeint ist eigentlich, dass es eben sich ereignet, dass es zufällt, ohne Notwendigkeit. Und so ist die Schöpfung ja schlechterdings kontingent. Gott muss nicht schaffen. Hegel sagt das und so viele andere Leute sagen es auch immer wieder. Gott braucht überhaupt die Schöpfung nicht, sondern er genügt sich in seiner Dreieinigkeit. Er schafft, und das ist die Antwort, die Scotus gibt, er schafft, weil er Mitliebende will. Er will anderen gönnen, an der innergöttlichen Liebe teilzuhaben. Gott ist trinitarisch, er ist in sich ein Wir. Und an der Teilnahme an diesem Wir, dem soll also die Schöpfung dienen. Das ist das, was dorthin gehört. Das ist eigentlich gegeben. Also so schreibt es dann eben auch Arendt. Amo volo ut sis, ich liebe dich, ich möchte, dass du bist und nicht ich möchte dich haben und nicht ich möchte dich beherrschen. All das gehört nicht hin, sondern es soll dich geben. Nicht ich will dich haben. Das ist das, was in erster Linie beim Eros der Gedanke ist. Das Vereinigen, das haben wollen. Während hier, es geht nicht darum, dass ich da was habe, sondern du sollst sein. Das ist gemeint. Mit anderen Worten, und damit bin ich also bei dem letzten Schritt, Freiheit ist als Freigebigkeit zu denken. Auch das ist etwas, was Scotus sehr stark macht. Schon beim Willen, sagt er, schert er aus der normalen Rede von, wie ich immer sage, von Plato bis Piper. Rosenzweig wird sagen, von Ionien bis Jena. Das ist also immer so diese ganze Geschichte vom Streben her und diesem Gedanken, dass der Mensch notwendig sein Glück erstrebt. Auch Scotus räumt ein, dass man nicht sein Unglück wollen kann. Das ist eigentlich analytisch, denn wenn ich was will, dann will ich, dass ich das Ziel erreiche, was ich will. Das ist also eigentlich nichts Neues. Und dass er da auch sagt, ich kann nicht das Böse wollen, aber daraus folgt nicht, dass ich mit Notwendigkeit das Glück erstreben muss. Sondern ich kann auch was anderes erstreben. Und mein Beispiel ist ja schon die normale Trotzverhalten von kleinen Kindern, die sich wunderbar in diesem Satz ausdrückt. Es geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Also man tut sich selber was an, um jemand anderen ins Unrecht zu setzen. Das, also die Struktur, es geht nicht um das eigene Glück, sondern es geht darum, sich dort durchzusetzen. Das ist der Gedanke, der eigentlich hingehört. Und der eigentliche Liebe will also nicht etwas haben oder bekommen, sondern sie will gönnen. Es gibt eine Philosophie, die das ausdrücklich zum Ausdruck bringt, und das ist Plotin. Nur, dass der es naturalisiert. So wie Licht sich ausbreitet, unweigerlich, so, und wie Quellen unweigerlich fließen, können gar nicht anders, so sei das auch mit dem Guten. Der Spruch heißt dann bonum diffusivum sui, also das Gute will sich selber verteilen und ausbreiten. Das ist ein klassischer Satz. Aber bei ihm als ein Naturgesetz oder Wesensgesetz, während die biblische Tradition es als ein Freiheitsgesetz betrachtet. Und deswegen behaupte ich ja, ist die höchste Form von Lobpreis, die ich kenne, ist in dieser großen Lobpreis, dem sogenannten Gloria, in der römischen Liturgie enthalten, wo die Zeile heißt, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Es gibt noch Frühformen, da heißt es, wir danken dir wegen deiner Barmherzigkeit. Dann ist es natürlich nochmal auf uns bezogen, dass da drin steckt. Und man kann auch sagen, dass die Barmherzigkeit natürlich die größte Herrlichkeit Gottes ist, aber es ist was anderes, ob ich es formuliere, ich danke dir für deine Barmherzigkeit, oder ob ich sage, ich danke dir, dass du so herrlich bist, wie du bist. Das zeigt, wenn man dafür danken kann, dass es nicht einfach analytisch ist, so wie die Winkelsumme im Dreieck, sondern dass das extra ist. Also die Simone Weil sagt so, die Güte gehört zu Gott wie die Grünheit zum Smaragd. Das kann man natürlich so sagen, natürlich gehört es zu Gott, aber ich muss zugleich mithören, dass das seine Entschiedenheit und Entschlossenheit von Anfang an ist. Er ist nicht erstmal da und nimmt dann nochmal Stellung zu sich, so wie wir. Erstmal sind wir da, geweckt, ungefragt, schwupp, da sind wir. Ne? Und dann haben wir in einem zweiten Schritt, können wir zu diesem ersten Urja, diesem Schöpfungsgehorsam, wie man das genannt hat, Stellung nehmen. Ich kann mein erstes Jahr, wo ich keine Wahl hatte, die Freiheit fängt nicht als Wahl an, sondern sie fängt an. Und im nächsten Moment habe ich die Wahl zu diesem meinem ersten Jahr ohne Wahl bestätigen, zu stehen oder es zu widerrufen. Das macht also dann die Freiheit aus. Deswegen habe ich das hier, wissen wir mal, dass wir dann immer so doppelt, ne? Das die Ausgerichtetheit und dann nochmal das Gerichtetsein auf die Ausrichtung. Und wenn also die Freiheit so losgeht, in diesem Punkt, da ist sie noch keine, im allerersten Anfang des Anfangs, ist sie noch keine Wahl. Genau wie sie am Ende keine Wahl mehr ist, wenn ich ganz ich selbst geworden bin, dann bin ich jenseits der Wahlen. Dann bin ich nämlich entschieden. Ich gehe in die Wahl hinein und von der Wahl in die Entscheidung, und wenn ich mich entschieden habe, dann stehe ich eben im Ja, Ja, ein ganzes Ja gesprochen, ist kein Nein oder Jein unterzubringen. Sodass ich da wieder jenseits der Wahl bin. Ich bin am Anfang ohne Wahl, in der Mitte ist die Wahl und oben hört die Wahl wieder auf. In der Freiheit. Und in diesem Punkt, wo sie anfängt, Vater würde sagen, ich bin verdammt zur Freiheit. Ich würde sagen, ich bin gerufen dazu und habe diesem Ruf immer schon ohne Wahl entsprochen im ersten Mal. Aber im zweiten nehme ich dazu Stellung. Schon. Und darum geht es jetzt, also um dieses Hineingehen in die Wahrheit, die jetzt nicht für mich was will, sondern die wirklich freigebig ist. Also mein Lehrer und Freund, der Pater Kern, der hat diese Formel geschrieben, mal Libertas est liberalitas. Also Deutsch, Freiheit ist Freigebigkeit. Und Scotus schreibt an einer Stelle von der freien Freigebigkeit, um das zu unterscheiden vom Plotin. Der Plotin, der sagt, das ist ein Naturereignis, das Licht breitet sich aus. die Quelle fließt, es ist halt so. Nein, es handelt sich nicht um eine Freigebigkeit bloß, sondern um eine freie Freigebigkeit. Also Gott wäre kein bisschen weniger Gott und anbetungswürdig, wenn er nicht geschaffen hätte. Das ist der Gedanke. Während bei Hegel das ja dazugehört, erst durch Schaffen wird es ernst, sagt er, sonst ist das vorher ein Spiel der Erbaulichkeit in Gott für sich, weil der Sohn nicht wirklich rebelliert. Sondern erst angesichts der Materie auf der einen Seite und des freien Neins der Freiheit kann sich die ganze Wirklichkeit von Sinn und Macht und Liebe zeigen. Darum ist Gott erst durch die Schaffung dann wirklich Gott und real und nicht bloß ein Vorentwurf. Aber so ist es eben hier nicht, sondern es geht um eine freie Freigebigkeit. Bei jedem Willensakt, so schreibt sie, erfährt man sich so, dass man auch nicht wollen könnte. Das ist der Punkt. Ich muss nicht, sondern ich soll oder ich will, dass das hier steht, sagt er. Und ich zitiere sie nochmal. Nach der Verwandlung des Willens in Liebe ist seine Ruhelosigkeit gestillt, aber nicht ausgelöscht. Die Stetigkeit der Liebe macht sich nicht als Stillstand der Bewegung bemerkbar, sondern es tut ja weiter etwas, begegnet etwas. Und dann ist das eben aufgebrochen und gibt nicht die Kreisbewegung wie beim Denken, die Kreisbewegung, sondern es geht eben hin auf jemand, auf andere hin. Man bleibt nicht einfach in der Bewegung auf sich hin. Das ist das Besondere, das hier hineinkommt. Also dieses Herausgehen aus sich, dass das hier mitgedacht wird. So, dass so etwas nötig wäre, das aufzunehmen. Sondern wenn ich das weglasse, diesen Gedanken, dann sagt sie, lande ich, das hat sie damals schon so geschrieben, dann lande ich bei einer Verachtung des Menschen eigentlich. Denn wenn der Mensch nicht also sich der Freigebigkeit Gottes verdankt, dann ist er eben aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt. Und wo soll dann Würde herkommen? Wieso kann man dann für sich solche Ansprüche erheben? Und sagte, dann wird der Mord, schreibt sie, der Mord ebenso unerheblich wie das Abschießen eines Vogels und die Auslöschung eines Indianervolkes so unbedenklich wie das Verzehren von Milben auf einem Stück Käse. Dann ist das einfach ein Verschwinden. Deswegen muss ich gestehen, dass ich mit dem Gedanken des Lebens, wie es Albert Schweitzer hat, eben deswegen nicht zurande komme. Das sagt mir zu wenig mit dem Leben. Einfach das Leben ist natürlich wichtig und zu schützen. Aber dass das das absolute Maßstab ist, das kann es ja wohl nicht sein, dass das hingehört. Sondern hier muss also jetzt die Urteilskraft das eigentlich unterscheiden und klären, was geschieht da jetzt. Was ist eigentlich gemeint mit Liebe? Und dann kommt sie in diesen Vornotizen darauf zu sprechen, dass sie sagt, wir müssen sehen, dass wir mit drei Arten von Nihilismus zu tun haben. 1948 hat sie das schon also bemerkt und geschrieben. Es gibt erstens, sagt sie, jene harmlosen Narren, die Mehrzahl unserer Gelehrten, sagt sie, die wissentlich oder unwissentlich gar an das Nichts glauben. Also die, sonst zählt ja alles nicht und das vergeht auch alles und verschwindet wieder, wie es angefangen hat, so hört es eben auch ganz wieder auf, sagt er. Dann, sagt er, gibt es Leute, die das Nichts erfahren haben, Dichter, Scharlatane der Gesellschaft, nur selten gesellt sich zu ihnen ein Philosoph, schreibt sie dazu. Nicht? Das sind also die, die diese Nichtigkeit erfahren bei den Menschen und sie dann eben darstellen können, um uns aufzurütteln. Heute tun das viele Filmregisseure auch, dass sie einem das zeigen können, was dort abläuft und sich tut. Dass das da ist. Und dann sagt sie, drittens gibt es die, die das Nichts herstellen wollen. Sagt sie, zwar schaffen sie das nie, aber sie können immerhin Vernichtung auf Vernichtung häufen. Zitat, unter dem bewundernden Beifallsgeschrei ihrer minder begabten oder minder skrupellosen Kollegen, welche ihre geheimen Träume oder ihre privatesten Erfahrungen in die Realität versetzt erblicken. Also dass hier die Freude am Zerstören, die ja schon kleine Kinder haben. Es hängt einfach damit zusammen, dass wir im Zerstören besser sind als im Aufbauen. Ein Kind, das noch keinen Turm aufbauen kann, kann aber den Turm, den sein älterer Bruder gebaut hat, ganz einfach umschmeißen. Nicht? Das geht also schon. Und wir können ja auch keinen Baum wachsen machen, aber abhacken können wir sie. Nicht? Also wir sind einfach besser im Kaputtmachen und Zerstören als im anderen, kann da seine Macht zeigen. Und dann ist das eben ein Machtbeweis, der hier vorliegt. Und das spricht sie extra an, bis hin eben zu, sagt sie, dass das ein Hauptgrund für die immer wiederkehrenden Völkerkatastrophen darin zu suchen sei, die Flucht aus den privaten Schwierigkeiten. Das ja besonders, jetzt feiern wir das Jahr, die 100 Jahre nicht, des Ersten Weltkriegs, dieses Bewusstsein der Befreiung aus dem trüben Alltag und aus den persönlichen Verknotungen mit Beziehungskisten und all dem herauszukommen, indem man jetzt ins Feld ziehen kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, und der ist auch immer wieder formuliert worden, so aus einem Roman hier: ob nicht ein Hauptgrund für die immer wiederkehrenden Völkerkatastrophen darin zu suchen sei, dass mancher Einzelne im Geheimen den Wunsch nach einer Flucht aus seinen persönlichen Schwierigkeiten hegt. Der alles zerschlagende Krieg gibt oft recht summarische und gewalttätige Lösungen der Lebensfragen, die auf herkömmliche Weise nicht mehr zu meistern waren. Der Roman heißt, die Väter haben grüne Trauben gegessen. Die Kinder, das ist die alte Sache. Das hat man ja schon immer auch als einen der Gründe für die Kreuzzüge. Wenn einer da zu viel Ärger hatte zu Hause, da mit seinem Dorf, mit der Dorfherrin, mit der Schlossherrin, nicht? Dann ist er in den Krieg gezogen. Nicht? Also so diese Dimension, die hier hineingehört, dieses Aufbrechen, aber das reicht nicht. Es geht noch einen Schritt weiter, und das müsste man sehen. In einer Welt nämlich des Besitzes und des Konsumstrebens sollte man das nicht überhören. Ich zitiere: Vernichtung ist die radikalste Form der Herrschaft sowohl wie des Besitzes. Ich zeige am deutlichsten, dass ich über etwas herrsche oder dass ich etwas besitze, indem ich es also vernichte oder zerstöre. Es ist ja meins, ich kann es kaputt machen. Dass das hier nochmal sichtbar wird. Also sagt nicht bloß, dass es das gibt, dass man vernichten will, was man anders nicht besitzen kann. Das gibt es natürlich auch nochmal. Dass ich Dinge, die ich nicht besitzen kann, wenigstens zerstöre. Dann erschießt der Eifersüchtige eben die Frau, die ihn nicht erhört, damit sie auch kein anderer bekommt. Das gibt es ja. Das ist noch relativ leicht zu vollziehen. Hier geht es einen Schritt weiter, dass gesagt wird, das ist die Spitze vom Besitz, ist die Zerstörung und die Vernichtung. Dass man das sehen sollte. Dass das nochmal hineingehört. Bis dorthin. Also, dass man sich fragt, was ist eigentlich mit der Negation? Kein Besitzen, kein positives Haben und kein Gehabtwerden. Wie ist das, wenn ich eben mich verbohre auf eine rein negative Theologie zum Beispiel? Worauf läuft das nochmal hinaus? Wie kann ich mit dem Unbegreiflichen nochmal umbringen? Was macht dieser Meisterschüler von Sokrates, der Alkibiades, der dann die Götterbilder zerschlägt im attischen Land und so Sachen? Also, dass wir dorthin gehen, er sagt, wenn wir nicht definieren können, was Frömmigkeit ist, schreibt sie, dann seien wir doch unfromm. Um das wenigstens zu vollziehen. Also, dass ich hier dort hineingehe, und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Arendt hat einen Aufsatz über Walter Benjamin geschrieben. Da gibt ein Band von ihr über Menschen in dunklen Zeiten, wo sie zu denen Stellung nimmt. Und sie hat Benjamin hat sie natürlich kennengelernt, damals in Frankreich auch und so. Der gehört also mit zu ihren Figuren. Und spricht dort an, dass ja Benjamin gesagt hat, wir leben in einer Zeit, wo die Überlieferung nicht mehr gelebt werden kann, sondern uns nur noch die Möglichkeit des Sammelns bleibt. Also die Traditionen Traditionen, wenn man die übernimmt, die leben ja, die lebt man oder so. Und sagte, das ist eigentlich vorbei, das schaffen wir nicht mehr. Was wir heute haben, ist die Leidenschaft des Sammlers. Das ist noch gegeben. Er selber hat ja alles Mögliche gesammelt immer wieder und das dargestellt und beschrieben. Sammeln tut man auch, wenn man zitiert. Und da ist ja Benjamin auch nochmal ein Meister des Zitats, nicht? Von überall her das zusammenzustellen in den Entwürfen für seine Bücher. Also es, und die Parallele ist die, die Arendt als solche nicht ausdrücklich zielt, dass auch der Sammler zerstörerisch arbeitet. Also erstmal nimmt der Sammler schon die Sammelstücke aus ihrem lebendigen Zusammenhang heraus. Die kommen ja in seine Sammlung. Ich will jetzt nicht davon reden, dass er die Schmetterlinge aufspießt und was da nochmal hineingehört, sondern es geht erstmal darum, dass die Dinge aus ihrem lebendigen Zusammenhang herausgenommen werden und jetzt eben im Museum oder in der Sammlung da sind. Und er selber schreibt, und sie zitiert es, die wahre, sehr verkannte Leidenschaft des Sammlers ist immer anarchisch destruktiv. Das hat er selber gesehen. Können sich ja die, wir haben ja alle irgendwo einen Sammeltrieb oder so etwas. Man kann ja mal drüber nachdenken, was das für einen selbst heißt oder wo das hingehört. Nicht? Also eine wirklich gelebte Tradition heißt, ich halte mich nicht bei der Tradition auf, sondern in der Tradition kümmere ich mich um das, worum sich die Tradition kümmert. Die Nation, die Religion, die Dichtung, was weiß ich, also worum ich mich halt kümmere. Während der Sammler sich um die Sammlerstücke kümmert, aber auch in merkwürdigen Weise. Die werden eingereiht, es müssen die Dinge vollständig werden oder gesammelt werden. Es darf eben bei den Briefmarken nicht eine Marke fehlen, sondern sie den ganzen Satz zusammen haben oder so. Nicht? Also diese Dinge, die dort hineingehören, wo sie aber eben nicht mehr im Leben da sind, sondern herausgenommen aus dem. Und das, meinte er, sei eigentlich heute so das, was wir haben. Wir haben nicht mehr diese Möglichkeit gelebter Tradition, sondern wir haben dieses Sein für nichts, was dort auftaucht. Und das wäre dann dieser dritte Nihilismus, dass eben hier die Dinge zerlegt werden sollen.
Kurze Bemerkung, so eine Büchersammlung kann also ein brutales Vernichtungswerk sein.
So ist es. Genau das. Je mehr es werden, jetzt denke ich mir bei meinen auch, das ist ja wahr, nicht? Also man lese begeistert, aber dann stehen sie tatsächlich da, das ist richtig, nicht? Und das ist auch immer wieder gesagt worden bei dem Büchersammler, der die gar nicht liest, genau wie ein Bibliothekar, das behandelt ja Musil in seinem großen Roman auch, dass der Bibliothekar natürlich seine Bücher nicht liest, sondern der muss nur wissen, wo sie stehen, nicht? Und was da prinzipiell drin steht oder so, aber der befasst sich nicht mit deren Inhalt. Dafür ist er eigentlich nicht da, sondern es ist was anderes. Gut, da muss es das natürlich geben und man sollte jetzt nicht alles da so verteufeln. Aber immerhin sagt es der Benjamin selber und sie zitiert Benjamin selber. Also es ist nicht so, als ob ich jetzt ihm hier am Zeug flicken will, sondern ich referiere einfach. Und wir können dann drüber nachdenken. Und das ist, das wäre also eine letzte besondere Form von Besitz, dieses Vernichten können, das Auslöschen, das Herausnehmen, bis hin zur Selbstherrschaft und zum Selbstbesitz. Dass man auch dort sagen kann, dass ich mich töten kann. Ich bin ungefragt in die Welt gekommen, aber ich gehe nicht ungefragt raus, sondern ich bringe mich selber um. Das ist eine äußerste Form des Selbstbesitzes. Und den haben wir in anderen Zusammenhängen, wenn Sie sich erinnern, auch schon mal angesprochen, nämlich in Dostojewskis Dämonen der Ingenieur Kirillow, der ja dem eigentlichen Bösewicht dort in den Dämonen eben davon erzählt, dass er sagt, hier wird uns das Leben nur gegeben um den demütigenden Preis von Angst und Schmerz. Angst vorm Leben, Angst vorm Tod. Und derjenige, der diese Angst überwinden wollte, der müsste so weit kommen, dass es ihm ganz einerlei ist, ob er lebt oder nicht lebt. Da das jemand leicht behaupten kann, wird es nur ernst, wenn man es tut. Und dann schreibt er und sagt, der sich jetzt zu töten wagt, der wird dann Gott. Und dann sagt er, sein Gesprächspartner zu ihm ganz trocken, da hat er aber nicht lange Zeit, Gott zu sein. Dann, nicht? Aber das stört erstmal den Kirillow nicht. Und der Bösewicht bringt ja dann den Kirillow dazu, dass er einen Brief schreibt, wo er die Morde übernimmt, die die Bande von ihm eigentlich begangen hat, damit, sodass man dann diesen Brief dann bei ihm findet, wenn er sich umbringt. Und dann kommt eine gespenstische Szene, wie er dann es erstmal nicht schafft, sich zu töten, sondern wie ein Kasper klappert oder so und das also einfach nicht hinbringt. Das ist nochmal eine wirklich erschreckende und großartige Szene, in der das dargestellt wird. Guardini schreibt das in seinem Buch über Dostojewski ausführlich, schildert er das auch und geht darauf ein. Also dieser Gedanke, wenn ich mich töte, weil ich damit zeige, ich klebe nicht am Leben, wie das ja auch Hegel in der Phänomenologie macht, die Ritter kämpfen aufeinander und derjenige, der wirklich den Tod auf sich nimmt, wird Herr und derjenige, der aus Angst vor dem Tod kapituliert, wird Knecht, weil die Todesangst, kann ihn ja, mit der kann man ihn ja erpressen. Man kann sagen, tu das und das und das, sonst bringen wir dich um. Nicht so, dass hier der Mensch tatsächlich in Gefangenschaft bleibt und tatsächlich steht das auch im Hebräerbrief, dass Christus die erlöst hat, die aus Todesangst lebenslang in Knechtschaft leben, steht dort. Also es gibt eine solche Form und dagegen sagt jetzt, der eigentliche Ort des Selbstbesitzes wäre die Selbsttötung. Ja klar, schon aus dem einfachen Grund, um das nur ganz lapidar anzusprechen, solange ich lebe, bin ich angewiesen auf die Luft zum Beispiel. Bin ich ja nicht Herr. Wenn man mir die Luft nimmt, dann ersticke ich. Und Essen braucht man und alles Mögliche, was man alles braucht. Ne? Okay. Also ich mache mich frei von all dem und der Kern der Freiheit, auch im griechischen Verständnis, ist ja eigentlich Selbstgenügen. Also die Freiheit erfüllt sich in der Autarkie, in der Selbstgenügsamkeit. Ich bin nicht angewiesen auf. Denn wo ich angewiesen bin auf, bin ich ja abhängig von, bin also untertan. Besitze ich mich ja nicht. Also Selbstbesitz ist eigentlich nur vollziehbar in der Selbsttötung. Und wenn das sogar für das Selbst gilt, dann gilt es natürlich erst recht für alles andere, dass das so auftaucht. Sodass das Haben-Wollen selber schon etwas Destruktives und Zerstörerisches ist. Spemann spricht das immer an mit einem Satz vom Hobbes, wo er sagt, ein Gegenstand kennen heißt wissen, was man mit ihm macht, wenn man ihn hat. Nicht? Also diese Frage, und bei jedem Gegenstand wissen wir, dass unsere Macht über den Gegenstand begrenzt ist durch die Eigenwirklichkeit dieses Gegenstandes. Keiner von uns ist allmächtig gegenüber irgendeinem Gegenstand. Aber zerstören kann ich ihn und dann bin ich seiner Herr und zerstören kann ich mich, dann bin ich meiner Herr. Das ist der Punkt, der eigentlich hier drin steckt. Und bis dorthin muss man auch denken, wenn Johannes Paul II. Immer gesprochen hat von der Kultur des Todes, nicht? Wo das, bis wohin das reicht, das muss man also mitsehen. Und das hat er natürlich mit auch einbezogen, dass das damit auftaucht.
Da wäre doch dann die Frage, wie viel Selbstmächtigkeit, das ist vielleicht das falsche Wort, man braucht, um dann eben nicht zu töten,
so ist es.
Die Mächtigkeit ansteht.
So ist es. Genau so, das wäre der Punkt. Genau das.
Ja. Fängt er erst die Größe an.
So ist es. So ist es. Genau das wäre es. Und das heißt, ja, eben. Und das heißt eben Freigebigkeit, sage ich mit meinem Wort. Also Liebe jetzt nicht mehr im Sinn von Eros, haben wollen und eins werden wollen, sondern es heißt eben gerade gönnen.
Und da wäre aber für mich wieder die Frage, wie frei muss ich sein, um zu freien, freigeben.
So ist es.
Weil da merke ich ja auch, wenn man auch klein ist, beim Freigeben, da hat man oft was hergeschenkt, da wollten wir es wieder haben.
So ist es, genau so.
Ich meine, das war ja noch vielleicht nicht die Freigebigkeit. Da scheint mir noch
genau so. Ja. Selbstverständlich. Genau das. Ja. Also ich meine auch, deswegen habe ich diese Bestimmung auch so gut gefunden von Walter Kern zu sagen, Freiheit heißt Freigebigkeit. Also, dass ich eben freigebe im doppelten Sinn des Wortes. Also erstmal, dass ich freigebe und nicht gezwungen und verklemmt oder auf die Gegengabe schielend oder so etwas, sondern freigebend. Aber auch in dem Sinn, dass ich den anderen freigebe, dass ich ihn frei lasse, dass ich ihn nicht fessle oder binde durch mein Geben. Das ist ja das, was dann die französische Philosophie heute der Gabe da exzessiv behandelt. Nicht? Also angefangen von Jean Kelevich und dann eben Derrida und Jean-Luc Marion oder so, die alle, also dieses Thema der Gabe bedenken und die Frage, provoziert die Gabe eine Gegengabe, wie sieht die echte Gabe aus, dass das nicht so wäre. Auch Jesus spricht hier davon, wir sollen nicht die einladen, die uns hinterher wieder einladen können, sondern eben die Leute, die das nicht vergelten können. Oder so, dass das da auftaucht. Nicht?
Um das zu durchbrechen.
So ist es.
Weil im Prinzip müsste ja das eigene Maß finden.
So ist es.
Schon da sein. Mhm. Sonst kann ich ja da kein Maß, weil da in der Freiwilligkeit ist ja doch irgendwie auch ein Maß.
Ja, und das Maß liegt natürlich an dem Bedürfnis. Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen.
Einmal und dann zweimal im Verhältnis.
Ja, eben, an dem Nötighaben des anderen. Also an der Not, an der Freude, an der Erwartung des anderen bemisst sich. Im Kern, die biblische Tradition sagt, wir sollen uns das Beispiel an sich von Gott hernehmen, wird dort gesagt. Nicht? Dass er zeigt sich als freigebig in der Schöpfung und eigentlich sollten wir das schaffen. Nicht? Aber wenn man es nicht gleich so hochhängen will, kann man mindestens in einem ersten Schritt sagen, Maß nicht an mir genommen, sondern an dem, was jetzt die Situation fordert oder braucht. Und Situation heißt immer eben die Situation mit dem anderen oder des anderen in seiner Situation. Nicht, was würde ich dem jetzt am liebsten da jetzt auferlegen oder so, sondern was wäre das, was er eigentlich braucht oder was sich dort jetzt gehören würde. So wie bei einem Kunstwerk ja auch, dass ich sehe, was gehört da jetzt noch irgendwo hin? Welcher Ton, welche Farbe, welches Wort oder so etwas.
Aber es ist beides schwer, nicht?
Also beides ganz schwer.
Das, was ich in ihn reininterpretiere, ist schwer.
So ist es.
Und auch das, was er selber tatsächlich will, kann ja auch wiederum...
Kann falsch sein. So ist es. Nein, ich darf nicht dessen Wille tun. Das sage ich auch immer. Also ich habe jetzt auch den Religionslehrern da wieder gesagt, da in Österreich habe ich gesagt, Korrelationsmethode, die haben alle die Korrelationsmethode. Also man muss aufnehmen, was die Leute so für Fragen haben und die muss man da beantworten. Sage ich, nein, man muss gucken, was sie wirklich brauchen. Jesus, da lassen die den doch da, die decken sogar das Dach auf und lassen den sogenannten Gichtbrüchigen da herunter. Der will ja nur heile Knochen. Und Jesus denkt gar nicht dran. Der sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Der wird geguckt haben. Ne? Und erst, wie er dann merkt, dass die anderen sagen, wie kann der denn Sünden vergeben? Dann sagt er ja zu denen, ja, was ist denn leichter? Was könnt ihr denn leichter sagen? Könnt ihr denn sagen, also einfach jetzt steh auf und geh, aber damit ihr seht, dass ich das kann, sage ich das auch noch. Und dann kriegt er nebenher noch die heilen Knochen auch noch mit. Nicht? Aber eigentlich kriegt er nicht das, was er erwartet hat. Und deswegen sage ich, wenn Jesus also da irgendwie pastoraltheologisch geübter gewesen wäre, hätte er beim Brot vermehren weitergemacht. Da hätte niemand gekreuzigt. Nicht? Aber jetzt sagt er, es gibt kein Brot mehr, jetzt gibt es nur noch mich. Haben die Leute gesagt, na, so intim haben wir es eigentlich nicht gemeint. Nicht? Also das ist ja das Problem.
Ja, aber wie machen wir es jetzt?
Ja eben, wie machen wir es? Jetzt genauso. Eben. Und deswegen gehört hier tatsächlich die Gabe der Unterscheidung hin. Das ist ja so ein Grundgedanke der, vor allen Dingen der christlichen Tradition, die Unterscheidung der Geister, dass ich herauskriege, ein Gespür kriege dafür, was geboten ist und was nicht. Und da meine ich, dann sagen die Leute, fragen mich immer, ja, und wie kommt man dazu? Nicht? Dann sage ich, erstens, man muss es wirklich wollen. Die Frage ist, ob man es wirklich will, weil das ja bedeutet Arbeit. Nicht? Denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also wenn ich das nicht wahrnehme, geht es mir ja gut. Nicht? Also will ich es denn wirklich? Wissen, das ist das Erste. Das Zweite, dass ich dann darum bitte und bete. Weil Gott tut verschiedene Dinge nur, wenn er darum gebeten wird. Und Thomas begründet das ja auch. Er sagt, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Der will nicht über uns verfügen. Der Koran, der wird vom Engel Gabriel, dem Muhammad einfach aufs Gesicht gedrückt. Zu Maria wird ein Engel geschickt. Und der erzählt und sie kann nochmal nachdenken und sagt dann, ja, wie soll denn das gehen oder so, nicht? Und stimmt dann erst zu. Und die religiösen Lehrer haben dann immer so darüber nachgedacht, wie die Engelchöre da so, die sind ja nicht so allwissend wie Gott, nicht? Wie die den Atem anhielten, was das Mädchen da wohl sagt da jetzt in Nazareth, nicht? Also, dass man das also mitsieht, der Mensch wird gefragt und er hat zu antworten. Dass das mit drin steckt, also das wir mit drin. Deswegen, also wir müssen darum bitten, wenn wir wirklich wollen. Und als Drittes, finde ich, gehört dann unbedingt hin, dass wir bei den Sachen, wo wir wissen, was zu tun ist, und ich behaupte, das seien 9/10 am Tag ungefähr, wo man so weiß, was jetzt ansteht, dass man das ohne Fiesematenten tut. Und nicht guckt, ob es wer anders tut in der Zeit oder so, wenn man das selber tut, dann wächst so das Gespür für das, was richtig ist. Also die Rabbinen nennen das so, der Lohn für eine Mitzwa ist eine Mitzwa. Also das heißt, wenn ich eine gute Tat tue, dann werde ich sensibler für die nächste gute Tat. Das ist schon der Grund, deswegen die erste zu lassen, nicht? Ist ja klar.
Das ist sehr gut, aber man stellt schon fest, das will auch erstmal gesehen sein.
Ja, ja, natürlich.
Also
aber
die größten Reibungen entstehen ja im Haushalt oder überhaupt in Gemeinschaften.
So ist es.
Das partout macht
gar nicht sehen, eben nicht. So ist es. Das ist genau das Problem. Und da behaupte ich, das wäre das Erste, ich behaupte das eben bei sehr vielen Dingen, ist natürlich Quatsch zu sagen, 9/10, wie soll ich das messen, also dass bei den überwiegenden Dingen eigentlich klar ist, was zu tun ist. Manches muss man auch regeln, deswegen haben eigentlich, ja, die Orden haben Ordensregeln, wo sowas durchgeklärt ist aus der Erfahrung von Jahrhunderten her und davon kann man dann auch was für Wohngemeinschaften daraus übernehmen oder so, das ist schon hilfreich. Nicht? Man sagt, dass gewisse Dinge, weil man mit den menschlichen Schwächen rechnen kann und mit allem, was dahergehört, kann man gewisse Dinge schon mal regeln. Welche Ämter zu verteilen sind und in welchem Turnus die wechseln oder so Geschichten. Nicht? Das kann man schon durchklären.
Es ist natürlich im Einzelnen schon sehr fast immer klar, was zu tun ist. Ja. Dass jemand hungert neben einem oder so. Ja. Aber so die größeren Entwürfe sind dann doch.
Wird immer schwieriger. Und da gibt es auch dann ja auch legitime Auseinandersetzungen. Deswegen haben wir mehrere Parteien. Mal eben verschiedene Leute, jetzt lassen wir mal weg, dass die Leute, die da bloß sich selber bereichern wollen, sondern denen es wirklich um das Gemeinwohl geht, dass es da einfach verschiedene Auffassungen mit guten Gründen gibt für verschiedene Wege. Das ist halt so. Und dass man sieht, wie kann man das jetzt in den Griff kriegen? Wie klärt man das? Durch welche Arten von Abstimmungsverhalten und welche Quoren da nötig sind, je nachdem, worum es geht und. Ne? Das muss man tatsächlich versuchen zu regeln. Das Leben bleibt kompliziert. Aber im Prinzip, meine ich, wäre es das, also dass wir da, wo wir wissen, was klar ist, wenn man das tut, dann wächst man an Gespür für das, was richtig ist. So wie sonst auch. Also so wie man eben Musik lernt, indem man gute Musik hört und eben beim Essen oder beim Weintrinken oder bei allen möglichen Dingen mit Gutem umgeht und damit das entdeckt und mitkriegt. Ich glaube, dass das...
Ganz wichtig scheint mir, also die Gabe der Unterscheidung ist eine Gabe Gottes, ja. Die von Gott erwähnt wird.
Deswegen hatte ich das ja als Zweites gleich genannt. Nicht? Als Erstes, ich muss es wirklich wollen. Als Zweites, ich muss darum bitten. Genau das, ich muss darum bitten. Wobei eben ich deswegen das Erste betone, dass es mir ernst ist, weil Gott auch da in vielen Punkten sehr nobel ist. Wenn der merkt, man meint es nicht so ernst, dann nimmt er einen auch nicht gleich beim Wort. Und dann dauert es eben länger. Nicht? Also deswegen habe ich als Erstes gesagt, man muss es wirklich wollen und weiß, was das heißt. So wie auch Jesus dann den Bartimäus da in Jericho fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, nicht? Dem Blinden. Dann sagt er, wenn ich dir jetzt das Augenlicht gebe, dann ist Schluss mit Betteln, musst du arbeiten. Nicht? Also dass man einfach sieht, was handelt man sich ein durch so etwas. Und deswegen nenne ich als Erstes, ich muss wirklich wollen. Das weiß ich nicht so genau, ob ich das wirklich will oder so. Wahrscheinlich muss man da schon drum bitten, dass man es richtig will. Aber denke ich schon. Nicht? Und dann muss man nochmal drum bitten, dass man jetzt also wirklich dann auch in der Entscheidung wächst. Ich glaube schon, dass das irgendwie so läuft. Denn natürlich wollen wir das oft weniger, als wir anderes wollen. Fichte nennt das dann Trägheit. Nicht? Der sagt, das ist ja das Schlimmste. Und die eigentliche Mönchskrankheit war das ja auch, die sogenannte Arcadia. Wörtlich heißt das Sorglosigkeit. Nicht? Arcadia, das Sorgen, das Nicht-Sorgen. Aber sorglos ist ja jetzt nicht gemeint, wie der Hans Guck in die Luft da im Struwwelpeter da, sondern dass man so sagt, eben Michael Schneider, unser Spiritualleiter in St. Georgen, der sagt immer, null Bock. Ist eigentlich die beste Übersetzung für Arcadia. Also man sagt, hat sowieso keinen Sinn. Was man macht, ist sowieso falsch und es hat überhaupt keinen Sinn und man wird auch nicht besser, bleibt immer alles beim Alten, was soll es eigentlich? Das ist das, was die am meisten immer gefürchtet haben, schon bei den Wüstenvätern oder so, dass einem das so packt, weil man so wenig merkt, dass man anders wird oder weiterkommt oder so, dass man dann sagt, es hat sowieso keinen Sinn. Das ist, glaube ich, das Belastendste dabei. Und dagegen angehen.
Ich hätte noch eine letzte Frage vielleicht, weil Sie, Sie haben sie wahrscheinlich schon beantwortet, aber es gibt ja diesen Punkt der Ebenbildlichkeit.
Ja.
Ja, jetzt wenn ich als Mensch mir vornehme, für jeden das Licht, also die Sonne aufgehen zu lassen, nur als Beispiel,
ja.
Wie weit kann man sagen, dass das eine Überforderung ist? Für den Menschen.
So ist es, ja.
Als Mensch.
Ja, natürlich ist das eine Überforderung. Darauf gab es aber ja schon bei den Alten die Antwort in magnis voluisse sat est. Also, dass man schon mal will, nicht bloß wünscht. Will. Ist schon mal was. Und wenn man dann nämlich nicht verbittert wird, sondern einfach eben demütig hinsichtlich dessen, was einem nicht gelingt, dann ist das schon ein ziemlicher Schritt. Dass ich zwar versuche, aber dass ich jetzt nicht in verletztem Stolz oder so jetzt in so einen Groll auf mich selbst gerate, wovon niemand was hat, nicht? Wenn mir das nicht gelingt oder so.
Man darf es ja auch regnen lassen, aber auch da ist jetzt eben der, naja, diese Gottähnlichkeit ist vielleicht einer der gefährlichsten.
Ja, ja, deswegen, ich, wissen Sie ja, ich liebe ja das Wort überhaupt nicht mit dem Ebenbild, nicht? Weil ich ja sage, Gott ist unsichtbar und da gibt es gar kein Abbild davon, sondern ich bin ein Bild, also ich bin eine Weise, wie Gott erscheint. Jeder von uns ist eine Weise, wie Gott erscheint, jedes Blatt und jeder Zweig, nicht? Die Frage ist, ob wir bloß sub contrario erscheinen. Also Gott erscheint natürlich auch im Bösen, sagen die Alten, und zwar erscheint er im Bösen dadurch, dass das Böse böse heißt. Das kann man nämlich nur im Licht des Guten böse nennen. Also er erscheint in allem und jedem, was ich tue. Die Frage ist eben jetzt mit diesem lutherischen Ausdruck sub contrario und im Gegenteil, eben, wie weit erfülle ich meine Rolle als Vater richtig oder so. Nicht? Wie zeigt sich von dort her jetzt für die Kinder das Vatersein Gottes? Zeigt sich das in Verlängerung von mir oder gegen mich? Das sind ja die beiden Formen, in denen das sich zeigen kann und erscheinen kann. Das ist halt so. In diesem Sinn, genug mit Hannah Arendt und beim nächsten Mal dann also Rosenzweig. Vielen Dank. Applaus